Herzlich willkommen zu unserem Finanzcoach im November 2024. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das hatten sich viele von uns auch anders gewünscht, den Morgen des 6.11.24. Harris statt Trump. Die Aktienmärkte, ebenso wie die Kryptomärkte, zünden jedoch erst einmal ein Kursfeuerwerk. Im November noch schnell alles erledigen, um dann eine geruhsame Weihnachtszeit zu verbringen? Gute Idee. Denken Sie an die AWV-Meldepflicht, planen Sie Ihre Vermögensentnahmen für 2025 und denken Sie dabei daran, keine wilden Umbuchungen unter Ehegatten auf den Konten vorzunehmen. Zu all diesen Themen finden Sie Wissenswertes in diesem Finanzcoach. Wir bereiten gerade unseren extra kühnen Abend am 21.11. vor unter dem Motto »Was, wenn alles anders kommt? Unmögliche Überraschungen für 2025«. Wir sind gespannt, was Sie zu unseren Überraschungen sagen werden. Wir recherchieren, diskutieren und entwerfen hier jedenfalls Überraschungen, deren Auswirkungen mal wünschenswert und mal gruselig sind. Nun aber erstmal viel Spaß beim Zuhören. Wünschen Ihnen Ihre Stefanie
und Markus Kühn. Dann schauen wir uns zunächst die Märkte im November an. Steffi, du bist unsere Zinsexpertin.
Ja, einige der Tagesgeldbanken haben jetzt wieder die 2 vor dem Komma stehen, leider. Die letzte EZB-Zinssenkung hat einfach zu einem weiteren Rutsch bei den Guthabenzinsen geführt. Die Bauzinsen dagegen, die sind immer noch ziemlich konstant. Spannender sind im Moment ja die Aktienmärkte. Wie reagieren die auf die Trump-Wahl oder voraussichtliche Trump-Wahl? Was gibt es dort zu berichten?
Ja, sie haben es wieder getan, kann man sagen. Die Amerikaner haben sich ja nach derzeitigem Stand, wo wir das jetzt hier aufnehmen, wohl sehenden Auges für Donald Trump entschieden. Ja, der American Dream, scheinbar ist da wirklich alles möglich. Und die Börsen feiern es. Die Trump-Rally läuft, steigende Aktien, steigender Bitcoin, steigende Anleiherenditen. Gut, letzteres aufgrund folgender Überlegungen um neues Geld, vornehme Bezeichnung für Schulden, am Kapitalmarkt aufzunehmen, müssen vermutlich in größerem Umfang neue Anleihen mit höheren Zinssätzen begeben werden, was die Kurse bereits begebener Titel, die also im Umlauf schon sind, drücken würde. Ferner werden höhere Zölle unter Trump in den USA vermutlich auch zu Inflation führen. Dann müsste die Fed ihre Zinssenkungen in geringerem Umfang als bisher erwartet umsetzen. Alles das führt derzeit erstmal zu steigenden Anleiherenditen.
Und die Aktienmärkte?
Ja, für die US-Aktienmärkte wird erwartet, dass sich Trumps angekündigte Politik der Deregulierung, des Protektionismus und sinkende Unternehmenssteuern positiv auf das Gewinnwachstum der US-Unternehmen auswirken wird. Das zeigt sich zum Beispiel deutlich am starken Anstieg des Futures auf den Russell 2000 Index, der über 5,5% nach den ersten Wahlergebnissen gestiegen ist. Der Russell 2000 ist ein Aktienindex, der die Wertentwicklung von 2000 kleineren US-Unternehmen abbildet und häufig als Indikator für den Small-Cap-Markt in den USA verwendet wird. Die dort gelisteten Unternehmen erwirtschaften im Schnitt rund 80% ihrer Umsätze in Nordamerika und sind so mit ein gutes Bild für den Markt da, was die inneramerikanischen Unternehmen erwarten. Ja, aber auch der S&P 500 Future legte um gut 2% zu. Die US-Aktienbörsen, die NYSE und die Nasdaq, öffnen nach deutscher Zeit erst um 15.30 Uhr, also nachdem wir diesen Podcast eingesprochen haben.
Ja, und auch der DAX legt aber zu.
Ja, komischerweise stieg auch der DAX mit einer Aufwärtslücke um gut 1% auf rund 19.437 Punkte. Nicht profitieren konnten hingegen die derzeit stark gebeutelten deutschen Automobilhersteller. Hier sorgten natürlich unter anderem Ängste vor US-Strafzöllen unter Trump und schwache Zahlen von BMW für Verluste. Vielleicht sind die überwiegend positiven Börsenentwicklungen aber auch der Tatsache geschuldet, dass viele Anleger einfach beruhigt sind, dass es in den USA offenbar eine schnelle Entscheidung gab und wir nicht über Monate mit Unsicherheit oder gar Ausschreitungen von fanatischen Trump-Anhängern rechnen müssen. Vielleicht denken viele auch, 2016, als Trump das letzte Mal gewählt wurde, war es ja auch nicht so schlimm. Hoffen wir das Beste. Für nachhaltige Themen wird es wohl leider schwerer werden. Da hat ja der Herr Trump eine deutliche Abkehr von Klimaschutzmaßnahmen angekündigt.
Und wie wird Europa dann mit dem Wahlergebnis umgehen?
Ja, das wird auch spannend. Ein Szenario ist ja unter anderem, was man mal durchdenken könnte oder was man sehen wird, wie das sich entwickelt, dass China Europa jetzt dann mit Produkten flutet, da es möglicherweise stärkere Differenzen mit Trump und den gestiegenen US-Zöllen gibt und die Chinesen nicht mehr in die USA exportieren können.
Aber es gibt ja auch sonst Gründe für gute Börsen. Wir sind ja jetzt im besseren Börsenhalbjahr.
Ja, genau. Und wenn wir mal von der US-Wahl weggehen, hat ja jetzt das saisonal bessere Halbjahr November bis April begonnen. Und ja, auch das erste oder das andere Halbjahr, Mai bis Oktober, war ja dieses Jahr ziemlich gut. Und obwohl die Börsenregel ja eigentlich heißt, sell in May and go away. Aber statistisch heißt das jetzt nicht, dass es jetzt dann umgekehrt ist, dass wir also jetzt ein schlechteres Halbjahr erwarten können, sondern oft war es dann in der Vergangenheit so, dass auf ein starkes, schwaches erstes Halbjahr ein weiteres positives, starkes Halbjahr folgt.
Also doppelt stark, das kann ja nicht schaden. Gehen wir weiter zum Gold.
Ja, steigende Anleiherenditen, da hatten wir schon eben drüber gesprochen, belasten normalerweise den Goldpreis, weil dann hat man ja Alternativanlagen zum Gold. Der Goldpreis hält sich aber dennoch weiterhin auf hohem Niveau. Ja, 3000 sind US-Dollar sind nicht mehr ganz so weit entfernt. Gründe dafür sind meines Erachtens insbesondere, dass die weltweite Staatsverschuldung mittlerweile über 100 Billionen Dollar beträgt. Und ja, die Geopolitik, schaut man nach Israel, in die Ukraine, den Konflikt China und die USA, nicht gerade zu einer Beruhigung der Anleger beiträgt. Der sichere Hafen Gold wird wahrscheinlich weiter gesucht bleiben und auch unseres Erachtens gehört physisches Gold ja als Risikobeimischung in jedes Portfolio.
Ja, das ist richtig und wichtig. Der Ölpreis an den Tankstellen sieht es nicht so schlecht aus im Moment. Was steckt dahinter?
Ja, nach dem verhaltenen israelischen Gegenschlag auf den Iran letzte Woche ist der Preis erstmal deutlich gefallen. Man hatte da Schlimmeres erwartet. Mittlerweile hat er sich bei rund 71 Dollar eingependelt. Eine starke Unterstützung charttechnisch gibt es bei 66 Dollar. Die OPEC hat schon vor einiger Zeit angekündigt, die Produktion erhöhen zu wollen. Und auch aus den USA hört man, dass die auf hohen Lagerbeständen sitzen. Ja, das Aufwärtspotenzial für den Ölpreis dürfte daher erstmal begrenzt sein. Auch wenn mit einem Präsidenten Trump fossile Energien wider aller wissenschaftlichen Warnungen einen großen Fürsprecher leider erhalten.
Ja, das ist schade. Trump ist aber nicht nur von fossilen Energien ein Fan, sondern neuerdings auch ein echter Freund des Bitcoin.
Ja, und diese neue Freundschaft hat dazu geführt, dass der Bitcoin-Preis aus einer längeren Konsolidierung ausgebrochen ist und kurzfristig sogar ein neues Allzeithoch erreicht hat.
Magische Marke von 100.000 Dollar ist also gar nicht mehr so weit entfernt.
Nee, wir sind jetzt bei knapp unter 77.000 Dollar. Manchmal geht es ja schnell beim Bitcoin in die eine wie auch in die andere Richtung.
Richtig. Wenn Sie die Charts anschauen wollen zu dem, was wir Ihnen gerade erzählt haben, laden Sie sich gerne die Printversion herunter.
Schon seit einigen Jahren weisen wir auf ein Thema hin, was immer wieder trotzdem noch auftaucht. Und wir möchten auch diesmal wieder an die AWV-Meldepflicht erinnern. Viele Leserinnen unseres Finanzcoaches und auch Sie, liebe Hörer, nutzen ja Zinsportale wie Weltsparen und legen auch bei ausländischen Banken an. Damit unterliegen Sie dann grundsätzlich der AWV-Meldepflicht. Wir erinnern regelmäßig daran, da ein Verstoß mit Strafen bis zu 30.000 Euro geahndet werden kann. Und es ist zwar noch kein Fall davon bekannt, aber es ist theoretisch möglich. Sie können sich bei der Bundesbank registrieren und online melden oder Sie rufen dort einfach an. Folgende Fristen gelten dabei: bis zum 7. Kalendertag des Folgemonats nach der Transaktion müssen Sie diese Transaktion melden. Meldepflichtig ist nicht, wer Tagesgeld oder Festgelder mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr anlegt. Auch Summen bis 12.500 Euro sind von der Meldepflicht ausgenommen.
Eines unserer großen Themen in diesem Monat ist die Frage, wie baut man sich denn am geschicktesten eine Zusatzrente fürs Alter? Auch ein Thema, was immer wieder aufkommt. Vielleicht haben Sie schon von der sogenannten ETF-Rente gehört. Wir wollen uns heute mal anschauen, ob so etwas eine Alternative ist. Viele von Ihnen sparen für die Aufbesserung der Rente mit Aktien, ETFs, Festgeld, Treppe und Co. Das ist auch gut so. Aber die immer wiederkehrende Frage ist, dreht sich dann darum, wie man das Vermögen im Alter am besten entnimmt. Verkauft man dann in großem Stil Aktien-ETF zu Beginn des Ruhestandes? Verfrühstückt man einfach erstmal alle Festgelder? Und gibt es vielleicht nicht sogar auch ein Produkt, bei dem regelmäßige Auszahlungen kommen? Das wäre Ihnen allen das Liebste, das weiß ich genau. Unser Ansatz ist folgender. Mit Start in die neue Lebensphase müssen Sie dann jedes Jahr dafür sorgen, dass der Jahresbedarf, also das, was Sie zusätzlich zu Ihrer Rente auf dem Girokonto benötigen, auf einem Tagesgeldkonto bereitgestellt wird, zusätzlich zu Ihrer immerwährenden Notfallreserve. Zum Jahresanfang beispielsweise berechnen Sie dann Ihre Quoten, also wie viel Geld liegt in welcher Anlageklasse. Und wenn eine Anlageklasse zu stark gewichtet ist, vielleicht durch gut gelaufene Börsen oder durch zu hohe Entnahmen bei anderen Anlageklassen, bei einem schrumpfenden Vermögen, dann verkaufen Sie entsprechend Anteile und füllen damit Ihr Konto für den Ruhestandsbedarf auf. In guten Börsenjahren verkaufen Sie dann eher Aktien-ETF-Anteile. In schlechten kann es auch mal sein, dass Sie vom Festgeld etwas runterknabbern. Dann ist es auch immer gut, das Börsengeschehen ein bisschen im Blick zu behalten. Grundsätzlich versuchen Sie also, die Struktur Ihres Vermögens so festzuhalten, wie Sie sie sich ursprünglich gegeben haben.
Und dann kommt ja auch immer schnell die Frage nach der Steuer.
Richtig, da kommt man nicht drum rum. Jedes Mal, wenn Sie ETF-Anteile verkaufen, wird der Gewinn mit der Abgeltungssteuer zuzüglich Soli belegt. Dabei gilt der Grundsatz First in, First out. Also was zuerst gekauft wurde, wird dann auch zuerst verkauft. Aber eine bereits gezahlte Vorabpauschale wird bei thesaurierenden Fonds und ETFs natürlich steuerlich dann berücksichtigt. Ja, und an dieser Stelle, wenn man sich so dieses System, das alles so selber baut, kommen dann manche auf die Idee, ob nicht doch vielleicht eine Rentenversicherung mit ETFs im Alter gut nutzbar wäre. Hier gibt es in der Tat einen steuerlichen Vorteil. Umschichtungen während der Sparphase sind steuerfrei und in der Rentenphase unterliegen die Renten der günstigen Ertragsanteilsbesteuerung. Und die Auszahlungen kommen ab Rentenstart bequem jeden Monat. Das ist ja das, was sich eigentlich jeder wünscht.
Ja, dann also alles in Rentenversicherungen anlegen?
Nein, da raten wir entschieden von ab. Die Anfangskosten von Rentenversicherungen sind hoch. Eine Rentenversicherung ist immer eine Wette auf ein langes Leben. Und es kann ja im Ruhestand auch mal gewichtige Gründe dafür geben, einmal mehr Geld zu verzehren. Eine neue Masche, ETF-Rentenversicherung schmackhaft zu machen, scheint folgendes zu sein. Konzepte, bei denen die Rente erst mit 80 Jahren oder später beginnt. Anleger könnten dann ja vorher Entnahmen tätigen. Damit sei der Nachteil, dass man ja sehr viele Jahre benötigt, bis man bei einer Rentenversicherung sein Geld wieder raus hat. Wir reden hier allerdings noch nicht von Rendite. Sei das dann behoben? Nicht ganz dumm gedacht. Für den Vermittler. Denn die Provision berechnet sich auch aus Jahresbeitrag mal Laufzeit, dann haben wir hier nämlich mehr Jahre, mal einem Faktor, der zwischen 2,5% und 4% liegt. Und damit ist klar, je länger das Ganze läuft, umso höher die Provision.
Wenn ich jetzt Verkäufer von Rentenversicherung wäre, würde ich da dann auch noch anführen, dass bei steuerlichen Änderungen Bestandsschutz gilt, oder?
Ja, damit wird argumentiert, dass man damit eben die Sicherheit hat, dass so etwas wie Abgeltungssteuer und die Ertragsanteilsbesteuerung ja fest vereinbart ist. So war es in der Vergangenheit auch, dass dieser Bestandsschutz galt. Das könnte unter Umständen für den Selbstsparer mal sich negativ auswirken. Dennoch glauben wir, dass die Nachteile einer Rentenversicherung gegenüber dem Selbstsparen deutlich überwiegen. Kosten können jeglichen Steuervorteil zunichte machen. Leben verlaufen nicht immer nach Plan und wirkliche Flexibilität haben sie eben nur mit selbstgemanagten Anlagen. Und sie sollen ja auch bei den ETFs nicht ständig umschichten und Wertgewinne versteuern, sondern die Anlagen schön ruhig laufen lassen.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
In den letzten Monaten ist ein Thema wiederholt aufgeploppt. Und zwar die Problematik, wenn Ehegatten munter Geld hin und her überweisen, welche Folgen das haben kann und wieso man aufpassen muss. Also daher heute unser Artikel für Sie, Ehegatten aufgepasst. Geld untereinander hin und her zu überweisen, kann Steuern auslösen. Markus wird uns erläutern, warum Ehegatten eben nicht unbedacht Geld hin und her schieben sollten.
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. In vielen Ehen und Lebenspartnerschaften hält sich ja hartnäckig der Irrglaube, dass mit der Heirat alles Vermögen beiden je zur Hälfte gehört, unabhängig davon, von wem die Vermögenswerte stammen. In diesem falschen Bewusstsein wird dann während der Ehe oft Vermögen hin und her geschoben, ohne eben die sofortigen und späteren Auswirkungen, beispielsweise im Erbschaft- und Schenkungssteuerrecht, bei einer Scheidung oder auch im Erb- und Pflichtteilsrecht zu beachten.
Zugewinngemeinschaft bedeutet also nicht Eigentumsgemeinschaft.
Nee, wenn Ehegatten keinen Ehevertrag haben, leben sie im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Und bei der Zugewinngemeinschaft kommt es nicht automatisch zu einer hälftigen Vermögensverteilung, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Jeder Ehepartner bleibt Eigentümer des Vermögens, das er zum Zeitpunkt der Eheschließung besitzt. Auch der Vermögensaufbau während der Ehe erfolgt grundsätzlich getrennt, jedenfalls wenn man das so rechtlich betrachtet. Ein Ausgleich findet erst statt, wenn die Ehe durch Scheidung oder Tod endet und dann werden Unterschiede im während der Ehe erworbenen Vermögen ausgeglichen. Der Ehepartner mit dem geringeren Zugewinn während der Ehe hat dann einen Anspruch auf die Hälfte des Mehrzugewinns des anderen Ehegattens und das gilt auch im Todesfall. Auch da gibt es einen Zugewinnausgleich, entweder pauschal durch Erhöhung der Erbquote oder er wird konkret berechnet. Da jeder Ehegatte also Eigentümer seines Vermögens bleibt, ist jede Verschiebung von Vermögenswerten zum anderen Ehegatten hin grundsätzlich eine Schenkung, für die dann auch Schenkungssteuer fällig wird. Der Freibetrag und der Ehegatten ist mit 500.000 Euro alle 10 Jahre zwar hoch, bei unbedachten Vermögensverschiebungen großer Werte kann es aber dennoch schnell teuer werden.
Und da kommt dann der Fallstrick Gemeinschaftskonto.
Genau, bei einem Gemeinschaftskonto gilt nämlich die gesetzliche Vermutung, dass dessen Wert, also der Wert des Gemeinschaftskontos, zur Hälfte jedem Ehegatten zusteht. Zahlt beispielsweise ein Ehegatte große Summen aus einer Erbschaft, einem Hausverkauf oder einer Abfindung aus seinem Betrieb auf das Gemeinschaftskonto ein, vermutet das Finanzamt dahinter erstmal eine Schenkung in Höhe der Hälfte des Wertes.
Damit kann dann auch Steuer anfallen.
Genau, damit kann dann Schenkungssteuer anfallen, beziehungsweise die Freibeträge für den Erbfall schon mal vorbelastet werden. Besonders dann, wenn Sie das eigentlich gar nicht so gemeint haben, empfiehlt es sich daher in der Regel dringend, Rat bei einem Anwalt oder zu suchen oder sich mit seinem Steuerberater zu besprechen. Bei Geldanlagen sollte der Grundsatz gelten, wem es vorher gehört hat, gehört es auch nach der Anlage. Wenn dem nicht so ist, dann nur, wenn Sie sich der Folgen bewusst sind und fachlichen Rat eingeholt haben.
Aber es gibt ja auch so einen steuerbefreiten Zugewinnausgleich. Was bedeutet das?
Ja, im Erbfall erhalten Ehegatten, die im gesetzlichen Güterstand leben, neben dem Freibetrag von 500.000, sofern sie den eben noch nicht irgendwie ausgeschöpft haben innerhalb dieser 10 Jahre, einen steuerbefreiten fiktiven Zugewinnausgleich. Schenkte der Ehegatte mit dem höheren Zugewinn dem anderen lebzeitig etwas, ist der Freibetrag aber im Erbfall entsprechend niedriger und möglicherweise aus Erbschaft und schenkungssteuerlicher Sicht nichts gewonnen.
Okay. Weiterer Fallstrick, der mir einfällt, ist die Frage mit Wohnrecht und Nießbrauch. Da gibt es auch öfters mal Turbulenzen.
Ja, wollen Ehegatten beispielsweise den Pflichtteil eines unliebsamen Kindes vermindern, können sie ja daran denken, rechtzeitig Schenkungen an andere Personen vorzunehmen, damit das Vermögen im Erbfall dann eben geringer ist. Denn mit jedem Jahr, das seit der Schenkung bis zum Todesfall des Schenkers vergeht, vermindert sich der Wert der Schenkung für den sogenannten Pflichtteilsergänzungsanspruch um 1/10. Das bedeutet, nach 10 Jahren ist die Schenkung aus dem Pflichtteil raus. Insbesondere bei Ehegatten, die Kinder aus vorigen Ehen haben, kommt es öfter mal vor, dass Immobilien dann an den Ehegatten geschenkt werden, um die Pflichtteilsansprüche der Kinder gegen den neuen Stiefelternteil zu verringern. Da gibt es aber etwas Besonderes zu beachten, wenn sich nämlich der schenkende Ehegatten ein Wohnrecht oder ein Nießbrauchsrecht an der Immobilie vorbehält, um beispielsweise weiter darin wohnen zu dürfen oder gegebenenfalls später Miete zu erhalten, läuft diese 10-Jahresfrist, in der das eben so abschmilzt, dieser Schenkungswert, nicht. Die Schenkung wird für den Pflichtteil der Kinder des Schenkers voll berücksichtigt, unabhängig davon, wie lange die Schenkung zurückliegt.
Ja, das sind also einige Beispiele, die zeigen, dass eine geplante Vermögensumschichtung zwischen Ehegatten immer gut durchdacht werden sollte. Sonst kann es unnötig teuer werden. Wir haben im letzten Jahr auch ein Webinar oder ein Extrakühn dazu gemacht mit dem Titel Aufgepasst, Sie können schnell zum Steuerhinterzieher werden. Der greift auch einige dieser Themen auf. Dieses Webinar können Sie als Aufzeichnung immer noch buchen, ist immer noch aktuell. Und bis zum 16.11. behält es auch seinen alten Preis von 25 Euro.
Genau, Sie finden es auf unserer Homepage. Und damit kommen wir auch schon wieder zu unserer Rubrik. Das finden wir gut. Diesmal geht es um die Welttournee von Dream Theater zum 40. Jubiläum.
Ja, 40 Jahre ist die Band bereits zusammen. Und wie viele von Ihnen sicherlich wissen, sind Markus und ich schon seit Schulzeiten ein Paar. Und ebenso lange besuchen wir eben schon die Konzerte von Dream Theater. Wir bekommen es nicht mehr ganz zusammen, aber wir denken, wir waren mindestens bei 7 Konzerten. Eines davon in New York, das war 98. Das war aber damals schon unser 2. oder 3. Konzert. Und jetzt zuletzt ganz frisch im Ende Oktober in Köln. Markus hat durch sein E-Gitarrenspiel meine musikalische Bandbreite deutlich über das erweitert, was ich ohne ihn wohl gehört hätte. Man sagt auch so in der Familie, ich wäre sonst wahrscheinlich bei Antenne Bayern hängen geblieben. Aber Dream Theater, die als die Band des Progressive Metal gilt, haben mich schon seit dem ersten Konzert gepackt. Der legendäre John Petrucci an der Gitarre kann so schnell spielen, dass Sie die Finger nicht mehr einzeln erkennen können. Eine kleine Randnotiz: Im deutschsprachigen lustigen Taschenbuch von Disney, Ausgabe 468, tritt eine Band mit dem Namen Traumtheater auf. Der Gitarrist heißt John Petrucci, bisschen anders geschrieben, und kann angeblich 45 Noten in einer Sekunde spielen. Besonders angetan bin ich aber schon immer vom Sänger John Labrie. Er ist ein klassisch ausgebildeter Sänger und hat ein sehr, sehr breites Tonspektrum. Die Stimme ist im Alter vielleicht nicht mehr ganz so perfekt, aber nach wie vor beeindruckend. Mein Lieblingsalbum von Dream Theater, Scenes from a Memory, erzählt eine Geschichte. Und wir haben diese komplette Geschichte sowohl 1999 zum Erscheinen komplett live gespielt gesehen, als auch im Februar 2020 anlässlich des 20-Jahres-Jubiläums dieses Albums. Das war damals das letzte Konzert, was wir vor Corona besucht haben. Was macht aber nun die Faszination von Dream Theater neben der musikalischen Größe aus? Wenn eine Band, die es finanziell wahrscheinlich wirklich nicht mehr nötig hat, nach 40 Jahren erneut auf Welttournee geht, alle Musiker immerhin inzwischen im Alter zwischen Mitte 50 und fast 70 Jahren, dann hat man Menschen vor sich, die für ihre Sache brennen. Ihre Fitness ist beeindruckend. Die Motivation für die Tour ist offenbar riesig. So verstarb vor wenigen Tagen die Schwester des legendären Drummers Mike Portnoy wenige Stunden vor dem Auftritt in Zagreb. Die Band stand trotzdem geschlossen auf der Bühne. Zum Reinhören haben wir in der Printversion einen Link hinterlegt zu dem Lied Spirit Carries On aus diesem besagten Album Scenes from a Memory. Und ja, die Balladen sind sicherlich für die Mädels geschrieben. Ja, dann verbleibt uns jetzt noch, Ihnen eine gute Zeit zu wünschen und wir freuen uns schon, wenn Sie auch im Dezember wieder reinhören. Auf Wiederhören!
Tschüss!
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.